Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an, weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, das Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discover Emotions. The Key to Your Energy. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Podcast Raus aus deinem Kopf. Hier holst du dir dein Wissen und deine Inspirationen rund um das Thema emotionale Intelligenz und Kompetenz. Danke fürs Einschalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen zum heutigen Podcast und ich freue mich, euch eine ganz besondere junge Frau vorstellen zu können, denn sie ist selbsternannte Glücksministerin und das Projekt gibt es seit 2013. Die Idee ist entstanden 2012 und ich begrüße ganz herzlich Gina Schöler. Gina ist 31 Jahre jung und hat an der Hochschule Mannheim Kommunikationsdesign studiert und ist unmittelbar nach dem Studium in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen. Damals also schon sehr, sehr mutig. Und als europaweite Trainerin, Speakerin und Coach im Bereich Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung gibt sie Impulse und Inspiration für alle, die sich selbst und die Gesellschaft verglücklichen möchten. Dieses Verb muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, verglücklichen. Mittlerweile fasziniert sie damit bereits seit Jahren europaweit tausende Menschen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und sogar Bundesministerien. Auch im TV und in den Printmedien ist sie regelmäßig zu sehen und heute hier im Podcast. Gina leitet nämlich die bundesweite Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und mit bunten Aktionen und Angeboten wie Workshops und Vorträgen ruft sie dazu auf, aktiv zu werden und gemeinsam das Bruttonationalglück zu erarbeiten. Inspiration hierzu fand sie im Bhutan, eines der wenigen Länder, die ein nicht wachstumorientiertes Wirtschaftsmodell haben, sondern die Zufriedenheit der Bevölkerung als Maß politischen Handelns sehen. Das ist mal was ganz anderes, würde ich sagen. Seit 2016 ist sie außerdem Autorin des Buches Das kleine Glück möchte abgeholt werden und mit 222 kleinen und großen Momenten aus dem Alltag. Und auch ihr Podcast, das kleine Glück, unterstützt sie bei ihrer Herzensmission, Menschen glücklich zu machen. Und heute ist sie hier im Podcast, um uns glücklich zu machen, mit ihr ihr Glück zu teilen. Und wir gucken natürlich rein, wie Gina das geschafft hat, das Ministerium für Glück zu gründen. Herzlich willkommen, Gina.
Danke, liebe Yvonne, für diese wunderbare Vorstellung.
Dankeschön. Ist schon Wahnsinn, wenn man so einen Text über sich selber auch immer hört, was man alles geschaffen hat im Leben dann schon. Ne?
Ja, also manchmal muss ich mich auch selber kneifen, muss ich sagen. Gerade wenn ich so Revue passieren lasse, wo ich jetzt 5-Jähriges hatte, also da dachte ich mir so, meine Güte, wo ist die Zeit? Und gleichzeitig auch, was ist alles passiert? Das ist so krass, ja.
Das ist richtig krass. Und genau darum geht es ja, zu gucken, wie ist Gina dahin gekommen, wo sie heute ist, also wo du heute bist. Mhm. Und zu gucken, wie hast du für dich gefunden, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Wie ist Gina auf einmal dazu gekommen zu sagen, ich stehe für Glück?
Ja,
Das ist ja nicht einfach irgendwo vom Himmel gefallen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen näher reinzoomen und reingucken, weil einfach mal so ein Ministerium für Glück zu gründen, ist ja nicht, dass du mal morgens früh aufgewacht bist und hast gedacht, eine gute Idee, ne? Und als allererstes, erklär doch mal ganz kurz, bevor wir gucken, wie du dazu gekommen bist, was genau du eigentlich im Ministerium für Glück machst. Also wenn du irgendwo hingehst und Leute fragen dich immer, was machst du eigentlich? Wie erklärst du denn genau, was du tust?
Also wenn ich auf einer Party beim Smalltalk meine Ruhe haben möchte, dann bin ich meistens Landschaftsgärtnerin oder so.
Auch nicht schlecht.
Na, wenn ich sage, ich bin Glücksministerin, dann erstmal gleich alle Ohren offen. Was heißt das? Aber Elevator Pitch, kein Problem, kann ich dir erklären. Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist, wenn ich es definieren muss, und wir werden jetzt im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch die Frage, was ist denn Glück und Definition und Glücksrezept, bin kein großer Fan, irgendwas in eine Schublade zu stecken, weil alles halt im Prozess und im Fluss ist. Aber wenn ich es kurz beschreiben darf, dann ist es ein interaktives Kunstprojekt. Und es ist eine bundesweite Initiative, die sich eben auf die Fahne geschrieben hat, die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, was macht uns glücklich, was bedeutet ein gutes Leben und was können wir als Privatperson und als Gesellschaft dafür tun, dass wir glücklicher leben können und dass wir eben so vielen Menschen wie möglich ein gutes Leben ermöglichen. Ne? Und das hat Auswirkungen aufs Privatleben. Also ich mache offene Seminare für Privatleute. Es hat Auswirkungen in die Wirtschaft. Ich gehe in Unternehmen, Workshops mit Mitarbeitern. Ich halte Vorträge, mache viele Straßenaktionen, viele Mitmachaktionen, wo die Leute eben selber kreativ werden können. Punkt. Oh. viel zu tun, ja.
Ja, es geht definitiv bei dir ums Schaffen, ja, dass ich mein Umfeld schaffen kann, dass ich alles kreieren kann, was ich möchte. Und bei dir ist das Thema Glück eben als Rahmen dazu gegeben worden. Und das finde ich so faszinierend, weil hier im Podcast geht es ja darum zu sagen, okay, alles verändert sich komplett schnell. Wir können uns nicht mehr an dem Lebensmodell unserer Eltern orientieren. Und diese Schwierigkeit haben halt ganz viele Menschen da draußen zu sagen, okay, was sind denn die Werte, für die ich stehe? Wie beantworte ich mir die Frage, wer bin ich und worin finde ich auch Halt? Und ich erlebe halt ganz viel, dass Menschen immer wieder sagen, boah, ich kann ja eh nichts ändern. Also so eine Hilflosigkeit. Und ich meine, du bist das beste Beispiel dazu, zu sagen, ja, jeder Einzelne von uns kann halt den Unterschied machen. Und wie ist dieser Gedanke überhaupt gekommen bei dir?
Also nochmal ganz kurz auf deine Aussage, meine Werte und meine Fähigkeiten, weil das ist letztendlich die Basis dafür, rauszufinden, wer bin ich und was will ich und was kann ich tun, weil letztendlich stehen uns so viele Türen offen. Ja, eigentlich stehen uns alle Türen offen. Also hättest du mich vor 5, 6 Jahren gefragt, was willst du mal werden? Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich irgendwas fernab dieses stringenten Weges werden könnte. Ne? Aber wenn man sich eben genau diese Fragen beantwortet, dann kannst du alles werden und machen. Das klingt ein bisschen abgehoben, aber wenn man das mal durchspielt, dann ist das wirklich realistisch. Ne? Und so bin ich eben auch darauf gekommen, dass ich während des Studiums, vermeintlich eigentlich was ganz anderes studiert. Kommunikationsdesign ist ja eher so in der werblichen, gestalterischen Richtung. Hat auf den ersten Blick erstmal nichts mit dem Projekt zu tun. Wenn man genauer hinsieht, dann doch aber recht viel. Hab das alles total brav durchgespielt. Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meinen Bachelor gemacht, habe meinen Master gemacht. Ne? Mit dem Hintergrund, dass ich aus einer selbstständigen Familie komme. Okay. Habe daher als Kind und in meiner Jugend schon immer mitbekommen, was das für Höhen und Tiefen mit sich bringt und war da so ein bisschen gebranntes Kind. Ich will eigentlich lieber Sicherheit, ich will feste Strukturen, ich will eine feste Anstellung, ich will meine Ruhe. als dann das Projekt im Studium so zustande gekommen ist, werde ich gleich nochmal drauf eingehen, wie und warum, gerade auch mit Thema Bhutan. Das hat dann alles auf den Kopf gestellt, ne? Weil ich hatte plötzlich diesen Funken. Und ich hatte dieses Gefühl in mir, das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich gesagt habe, krass, ey, das ist was, thematisch und von der Herangehensweise, von der Methodik, wo ich so unfassbar viel Freude und Erfüllung und Spaß empfinde und Sinn empfinde. Aus dem Fakt heraus, dass ich meine Fähigkeiten und meine Talente, in dem Fall jetzt Kreativität und Kommunikation, einsetze, um das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen. Das war für mich echt so eine Erleuchtung quasi. Und habe dann gemerkt, das hat so viel Potenzial, das hat so viel Bedarf da draußen. das möchte ich machen. Und keine Ahnung wie, aber ich möchte es machen. Und so bin ich dann damals in die Selbstständigkeit gestartet.
Also es war so ein erster Impuls. Es ritt sich auch viel, um Dinge anzugehen oder überhaupt Veränderungen in die Wege zu leiten. Es ist ja immer der Anfang oft so ein Gefühl, so eine Emotion. Die hast du ja gerade schon gut beschrieben. Und wo war das im Körper bei dir? War das so ein Kribbeln? War das so ein, wow, das ist es jetzt? Wie hat sich das angefühlt? Und was mich dann auch interessiert, viele Leute haben von uns schon mal so ein Kribbeln gehabt, wenn eine Idee kam, weißt du, aber das dann halt durchzuziehen und in die Aktion zu kommen, also beschreib mal genauso, wie war das bei Gina? Dass andere auch sehen, okay, wie ist das vielleicht bei mir? Gibt es Parallelen? Mhm.
Muss ich vielleicht kurz den Bogen spannen, wie die Idee überhaupt entstanden ist.
Ja.
Das geht dann nämlich einher mit diesem Gefühl. Wir hatten eine Abschlussarbeit in der im Masterstudium und die hat die Aufgabe beinhaltet, dass wir eine Kampagne kreieren sollten, die in der Gesellschaft etwas zum Positiven hin verändert, die letztendlich die Frage in den Raum stellt, wie kann es denn gut und nachhaltig weitergehen? Ne? Mhm. Also gar nicht mal Glück im Vordergrund, das war damals noch überhaupt nicht auf der Agenda. Und daraufhin sind wir dann damals als Studententeam auf die Recherche gegangen und sind so wirklich an die Basis rangegangen, wie kann man das überhaupt angehen? Ne? Mhm. Mach mal schnell eine Kampagne, die Welt verbessert. Ich meine, das ist natürlich schnell gesagt. Ne? Und da sind wir auf Bhutan gestoßen. Und das war dann so der Breaking Point, wo wir gesagt haben, irgendwie ist das ganz cool, wie die das so machen. Und warum läuft das bei uns noch so dermaßen anders ab? Mhm. Vor 5 Jahren war das ganze Thema noch nicht so extrem in den Medien, wie ich es heute empfinde. Und gerade auch zum Thema gesellschaftlicher Wertewandel, Zusammenhalt, auch Persönlichkeitsentwicklung habe ich das Gefühl, kann sein, dass es mein subjektives Empfinden ist, dass es in den letzten Jahren extrem angewachsen ist. Damals war das noch so ein bisschen Neuland.
Hat es, weil das ist auch ganz einfach, wenn du guckst, Leute gehen weg von Religion, weil sie darin nicht mehr die Antworten aufs Leben finden und suchen halt, wo finde ich dann die Antwort? Ne? Und worauf kann ich mich verlassen in all dem Wandel? Und das ist ja in dir. Aber wie komme ich halt dazu? Ja, du grinst schon.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Zumindest ist es damals so entstanden, dieses Sinnbild. Ne? Und dann ging es natürlich darum, wie kann man das kreativ nach außen kommunizieren? Wie kann man so viele Leute wie möglich erreichen durch alle Kanäle, multimedial? Ne? Das war erstmal so die Grundaufgabe. Und wo ich, wie gesagt, damals noch als kleine Gina mitten im Studium so ein Flash bekommen habe, wo ich das erste Mal im Flow war, so richtig, richtig, richtig im Flow. Und weil du fragtest, wo spüre ich's? Es war wirklich, und das klingt total abgedroschen, aber es war so ein Herzklopfen, es war ein Herzensprojekt. Ich hab die Zeit vergessen, ich habe Tag und Nacht vergessen und ich habe mich so dermaßen in das Thema reingefuchst. Ja? Ich habe gar nicht mehr aufhören können, aufzusaugen und zu recherchieren und mit Leuten in Kontakt zu treten. Und ich habe, glaube ich, mein komplettes Umfeld überrannt, so gesprüht habe. Oh, geil! Das ist so ein Thema und wir können so viel machen und wir können so viel bewegen. Also das habe ich definitiv Bauch und Herz, habe ich es gespürt. Und was war dann die zweite Frage?
Ja, wie du dann von diesem Gefühl, also dann sind ja Gedanken gekommen, du hast gerade gesagt, du hast recherchiert, aber von einer Abschlussarbeit von der Uni hin zum, wow, das ist jetzt das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst, sind ja ein paar Schritte dazwischen. Also was hast du dann getan, um dieses Gefühl anhalten zu lassen. Also wie hast du dich da reingearbeitet? Was waren die nächsten Schritte? Bist du auch auf Gegenwehr dann gestoßen? Also was ist so passiert?
Mhm. Ja, auch zum Thema hartnäckig an der Sache dranbleiben. Ne? Also ich glaube, bis zum heutigen Tage, weil ich öfter auch gefragt werde, nervt dich das Thema Glück denn irgendwann mal? Es hat mich wirklich ungelogen noch nicht eine Sekunde lang genervt, weil es so unfassbar vielschichtig ist, weil es so viele Seiten hat, weil ich jeden Tag mit anderen Menschen zu tun habe und dementsprechend auch immer wieder individuelle Sichtweisen. Und es ist so dermaßen facettenreich, dass es gar nicht langweilen kann. Mhm. Wie bin ich rangegangen? Also erstmal, ich glaube, der erste Schritt war, und der war ganz, ganz essentiell, ist, dass ich für mich persönlich mir eingestanden habe, ja, ich will. Also ja, ich will das weiterverfolgen, ja, ich will das machen. wie eben schon gesagt, keine Ahnung wie, aber ich möchte es erstmal, also diese ganz konkrete Entscheidung für mich zu treffen, auch, ja, ich verabschiede mich erstmal von meinen alten Glaubens- und Denksätzen, ne, von wegen, ich möchte eine Festanstellung, ich möchte eine Werbeagentur, ich möchte Artdirektor und Kreativdirektor, ich möchte meinen braven Lebensweg weitergehen. Von dieser Idee habe ich mich ganz, ganz bewusst auch verabschiedet.
Ist dir das schwer oder leicht gefallen? Und zoom da mal rein, was waren denn dann die Schritte, dass du dich verabschieden konntest? Weil ich kenne ganz viele Leute, die haben so dieses, boah, mein Herz schlägt für was, aber dann kommt der Kopf dazwischen und sagt, aber das ist nicht das, was du gedacht hast, was ein klassischer roter Faden im Lebenslauf sein sollte. Was waren so diese kleinen Dinger, dass du sagen konntest, ich entscheide mich dafür, gegen das, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ist mein Lebensplan?
Es gab da nicht die konkreten Punkte. Es gab diese Liebe und diese Leidenschaft für das neue Thema. Es war wie so eine Erkenntnis, krass, ich darf was anderes machen, ich kann was anderes machen. Es muss nicht nur diesen Weg geben. Das war mir vorher gar nicht klar.
Also erstmal dir selber das zu erlauben.
Ja. Okay. Also überhaupt erstmal so zu spinnen, weil ich meine, du fragtest auch nach Gegenwehr, ja. Die gab es in mir und die gab es von außen. Mhm. Diese ganzen Ja-Abers und das kann doch kein Beruf sein und da gibt es doch keine Zielgruppe für und damit kann man nicht überleben und ja, aber warum hast du es denn dann studiert, wenn du jetzt was anderes machst, ist, von allen Seiten kriegst du da irgendwas, ja?
Also die du gerade aufgezählt hast, das waren die Ja-Abers von außen?
Ja, aber auch von innen, ne? So ein bisschen Selbstvorwurf, warum hast du denn jetzt so viel Zeit in deine Ausbildung investiert, wenn du denn jetzt was ganz anderes machst? Aber auch da irgendwann die Erkenntnis, naja, wenn das jetzt der vorherige Weg war, den ich gehen musste, um an diesen Punkt zu kommen, dann ist alles wunderbar. Dann musste es so sein und anders wäre ich an das Thema und an diese Methode und an diese Kampagne oder wie auch immer du es nennen möchtest, wäre ich ja anders gar nicht angekommen. Wer weiß, wo ich dann sitzen würde. Ne? Also mir selbst und dem ganzen Projekt Zeit geben, das war für mich auch so ein Weg zu dieser Entscheidung und zum Loslassen. Das ist ja alles nur ein Gedankenkonstrukt, was man sich da im Kopf zusammenspinnt, wie irgendwas zu laufen hat. Ne?
Also das, aber das zu erkennen für sich selber, das ist ja schon ein Riesenschritt.
Findest du?
Das finde ich ist ein Riesenschritt. Viele Leute sagen, im Coaching sagen viele zum Beispiel, ja, ich kann das ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja nur ein Gedanke. Ja. Setz doch mal vor dem, ich kann das nicht ein, ich denke, ich kann das nicht.
Ja.
Gibt dem ganzen Satz eine ganz andere Leichtigkeit und dann erkenne ich, aha, alles was ist erstmal nur ein Gedanke. Atmen. Und wenn ich den ändern kann, weil du hast was so Tolles beschrieben, das wir auch im Seminar ganz oft machen, dieses, ich habe was gestartet mit dem Studium und hatte schon einen Plan im Kopf, dann habe ich es aber gemacht und dadurch habe ich etwas Neues entdeckt und zwar in mir ein Gefühl der kompletten Leidenschaft des Flows und dann habe und dann, das ist ja eine Fähigkeit, die du da mitgebracht hast, dieser Selbsterkenntnismoment, dieses wow, vielleicht ist es genau das. Und ich beschreibe das immer so gerne, ich glaube immer oft, wie wir uns Dinge im Leben schwer tun, ist, weil unsere Vorstellung mit der Realität nicht übereinstimmt. Die Realität ist gar nicht so schlimm, aber dass das nicht mit der Vorstellung zusammenpasst, das ist das Schlimme. Stell dir vor, du hast eine Tomatensuppe bestellt und du kennst eine Art der Tomatensuppe, wie deine Mutter sie immer macht. Dann denkst du im Kopf so, ah, die schmeckt so und so. Ja. Dann kommt diese Tomatensuppe, schmeckt komplett anders. Nicht so wie Mutters, aber genauso, aber anders gut, anders. Nur du kannst gar nicht erkennen, wie lecker diese neue Tomatensuppe ist, weil die ganze Zeit der Kopf dir sagt, nee, die schmeckt aber nicht wie bei Mama, die schmeckt aber nicht.
Ne? Dann sind wir wieder beim Vergleichen oder bei diesen alten Strukturen.
Ja, und wie du aus diesem Vergleich rausgekommen bist, einfach aus den, hast du es dann einfach gemacht, den ersten Schritt in die Richtung gemacht, nachdem du gesagt hast, so, ich lass jetzt los oder was, wie ist es dann zum Leben gekommen?
Ich habe es konstant weitergemacht. Ich habe nie aufgehört, das Projekt zu führen. Also aus diesem Semesterprojekt ist die Abschlussarbeit geworden und es ist fließend in die Selbstständigkeit übergegangen. Also ich habe nie aufgehört, es mit Leben zu füllen. Ging auch gar nicht. Also dafür war zu viel Passion dabei. Aber natürlich kamen diese ganzen logistischen Gedanken und die, ja, aber es kam auch in mir, ja, aber wie kann ich denn damit Geld verdienen? Aber wie funktioniert das denn? Und wie ist denn der Bedarf da draußen? Und wie wird es denn weitergehen? Und welche Form wird es annehmen? Mhm. Und da habe ich gesagt, hier Work in Progress. War ja genauso, wie du sagtest, ich war ein unbeschriebenes Blatt. Ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Ich habe jetzt nicht Soziologie studiert und ich habe nicht Psychologie studiert oder was auch immer. ich kam aus einem anderen Feld, ich kam aus einem anderen Bereich. Ich war da mein Experte und musste oder wollte dann meine Expertise mit dem neuen Themengebiet zusammenbringen. Und was ich gemacht habe, ist im ersten Schritt das Netzwerk ausgebaut, mir ganz viel Input geholt zum Thema Recherche, zum Thema Austausch, Lesen, Veranstaltungen besuchen. Also ich war unfassbar unterwegs und bin nach wie vor unfassbar unterwegs, aber ich habe wirklich aufgesaugt, was nur ging, habe dann für mich rausgefiltert, okay, wo springt denn mein Funke über? Mhm. Und was kann ich daraus kreieren, dass das für mich selber passt, dass ich damit d'accord bin, dass ich authentisch bin und dass es eben die Leute da draußen anspricht.
Ja, so hast du auf der einen Seite diese Ja-Aber-Gedanken gehabt, die waren auch da, bist aber damit umgegangen, dass du sagst, ich beweise mir jetzt, dadurch, dass ich meinen Fokus setze auf Netzwerk, Leute fragen, Kontakte bilden, vielleicht auch nach Hilfe fragen anderen, dass das ja aber nicht stimmt, sondern du hast das andere trotzdem getan.
Ich habe so meine Version davon so adaptiert und so für mich rausgefunden, dass es eben diese Ja-Abers relativ schnell beiseite geschoben hat. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ganz am Anfang der Selbstständigkeit auch mehrgleisig gefahren. Ne? Also einfach um, vielleicht war das auch noch mein Sicherheitsdenken, an dem ich dann schon noch so ein Stück weit festgehalten bin, dass ich trotzdem noch freiberuflich Gestalterin war, zum gewissen Prozentsatz, aber immer mir Freiraum geschaffen habe, um das Glücksprojekt weiterzuführen. Ne? Und das war am Anfang, weiß ich nicht ganz ausgeglichen, dass ich eben erstmal meine Miete zahlen wollte mit anderen Projekten und dann im Laufe der Zeit immer mehr die Energie in das andere Feld gesetzt. Ne? Und mittlerweile Vollzeitglück, sage ich.
Vollzeitglück. Hast du denn dann dein Design oder dein Grafikgeld nutzen können und hast du das quasi als Tool genutzt, um deine Glücksministeriumsidee zu finanzieren? War das auch so?
Ja, auch. Also natürlich erstmal, um Miete zu zahlen, um mich zu finanzieren, aber da ist natürlich auch Investition reingeflossen. Ja, und da habe ich das Glück dann doch, dass ich aus dieser selbstständigen Familie komme und dass auch meine Eltern immer gesagt haben, hier, du musst in Dinge auch investieren, und zwar Zeit, Energie und auch Geld, wenn du willst, dass sie wachsen, dass sie sich verbreiten. Ja. Und das war auch so ein Grund, was mir bei der Entscheidung auch definitiv geholfen hat, war der familiäre und der Lieblingsmenschen-Background, wie ich ihn immer nenne, weil ich zum Glück viele Spinner um mich rum habe, die fernab, das macht man halt so, denken und handeln. Und das waren dann auch immer wieder so die Energizer, die gesagt haben, ey Dina, ey, wenn du später als Oma, als klapprige Omi im Schaukelstuhl sitzt und das Ding nicht probiert hast, ja, du wirst dir sowas von in den Arsch beißen. Mhm. Also mach es und probier es. Und wenn es gegen die Wand fährt, fährt es gegen die Wand. Du kannst immer noch Plan B verfolgen. Ne? Und ja, diese Motivation im Hintergrund, das hat mir immer sehr, sehr viel Antrieb gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das ist von alleine mit Motivation gekommen oder gab es Tage, da warst du voll down und bist hingegangen und hab gesagt, motiviert mich, erinnert mich nochmal daran, warum ich das Ganze hier mache. Also,
natürlich, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, der kann davon ein Lied singen, dass es immer Ups and Downs und Höhen und Tiefen, und dann gibt es Phasen, wo irgendwie plötzlich keine Idee auftaucht oder wo man nicht irgendwie das nächste große, coole Projekt vor Augen sieht oder wo das Telefon nicht klingelt, weil kein Auftrag kommt. Ne? Also das gibt es immer. Muss man aber auch lernen, damit umzugehen. Ne? Und ich habe dann gerade am Anfang, in der Anfangszeit, wo sich das Ganze erst etablieren und aufbauen musste, habe ich gerade in diesen Leerlaufphasen, wie ich sie nenne, ich immer wieder Zweifel bekommen, habe gesagt, shit, habe ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen? Ist es wirklich das? Ich meine, das gute Gefühl war da, das positive Feedback kam trotzdem zurück, aber monetär musste sich natürlich auch erstmal etablieren. Ne? Ja. Was mich durch diese Phasen gebracht hat, waren tatsächlich die Menschen. Also fernab von monetären Aufträgen, die Menschen in den sozialen Kanälen, die Menschen in der Community, die mit so viel Herzblut dabei sind, die immer wieder gesagt haben, ey, danke, dass es das gibt. Ja, es hat mir so viel gegeben bisher und so viele neue Ideen reingebracht. Und das war dann so mein emotionaler Booster, dass ich gesagt habe, egal wie, aber es wird weitergehen. Ja, es wird immer weitergehen. Und diese Leerlaufphasen, wenn ich das so rückblickend so reflektiere, waren das mitunter die besten Phasen, wo dann wieder neue Ideen entstanden sind. Weil ich mir dann, wenn ich diesen Druck rausgenommen habe, jetzt muss jetzt was passieren und ich muss jetzt Aufträge kriegen, bla 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 bla, wenn ich das zurückgesetzt habe und gesagt habe, ich nutze jetzt diese freie Woche, die ich jetzt habe, um einfach mal wieder in mich zu gehen oder Feedback auszuwerten oder neue Ideen zu schaffen, und daraus sind teilweise da wirklich echt die besten neuen Projekte entstanden. Also das war so für mich auch ein Learning. Mach dir nicht so viel Druck, mach dir nicht so viele Vorwürfe, wenn es mal eine Zeit lang nicht funktioniert, sondern versuch das umzudrehen und neu zu adaptieren, dass du diese Zeit für dich oder für dein Projekt oder für deine Idee nutzt.
Und das ist einfach Teil des Ganzen, weil das ist super schön, dass du das beschrieben hast, wie der Weg ist, auch das Hoch und Runter, weil ich glaube, viele, die zuhören, sind halt nicht selbstständig oder kennen das nicht, wie das ist von zu Hause. Ich habe ja auch keinen selbstständigen Background in der Familie. Und wenn ich mit Leuten spreche, das kennst du bestimmt auch, viele haben eine Idee am Anfang, sind begeistert und wollen sich selbstständig machen. Und deswegen fand ich das auch so gut, dass du gesagt hast, am Anfang, du hast es mit dem Grafikdesign reingenommen, um eben die Sicherheit zu haben, weil ganz viele sind all in, ich muss hier 100% nur das eine machen, sich selber halt voll den Druck. Ja. Und dann klappt es nicht und dann stimmt das Geld nicht und dann ebbt das Projekt halt ab. Sagen, ich nutze das eine als Tool für das andere, bis das irgendwann so stabil ist, damit du auch den Freiraum im Kopf hast, was du gerade gesagt hast, diese Leerlaufphasen zu nutzen. Deswegen frage ich da halt nach, wie Leute eben auch an Thematiken rangehen können, wo sie sagen, ich bin damit unzufrieden, ich will einen Unterschied machen in irgendeinem anderen Bereich, aber womit muss ich rechnen? Deswegen finde ich das super toll, dass du es gerade so beschrieben hast, wie so dein Weg da durch war und dass das ganz normal ist mit dem Hoch und Runter einfach, ne?
Also ich vergleiche es immer ganz gerne mit so einer Expedition hoch und runter, ist wie so ein steiler Weg. Ne? Also es ist nicht immer easy und du musst echt genau gucken, wie deine Route verläuft. Muss natürlich ganz, ganz praktisch, wenn du so die Himmelsrichtung zumindest weißt, aber der Weg, der verändert sich ja immer wieder. Du musst deinen Rucksack mit Bedacht packen, was für eine Ausrüstung du mitnimmst, dich nicht zu sehr belasten, musst deine Wegbegleiter dir aussuchen, wer tut dir gut, wer hilft dir dabei, wer zieht dich auch mal wieder runter, wenn du da in eine bisschen abgestürzt bist. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, es ist ein Weg und es ist ein Prozess. Und Step by Step. Ganz, also as simple as that. Wirklich Schritt für Schritt. Und du kannst nicht von heute auf morgen ganz oben sein, es sei denn, du weißt, wie man fliegt. Aber dieser Schritt für Schritt und das, ich habe mir immer vorgenommen, okay, ich mache jeden Tag irgendwas für das Projekt. Ne? Und selbst wenn ich jetzt 8 Stunden mit Grafikjobs am Anfang verbracht habe, irgendwas investiere ich in das Projekt, abgesehen davon, dass es mir selbst in meinem Energielevel viel gegeben hat, aber jeden Tag ein Baby-bisschen. Und ja. So hat sich das im Laufe der Zeit immer entwickelt und immer gewachsen und es ist weiter geworden, ist größer geworden. Und ja.
Gab es denn auch Tage, wo du ganz viel gearbeitet hast in deinem erstmal noch Plan A, Grafikdesign, wo du eigentlich keinen Bock mehr hattest, noch was zu tun? Du hast es dann trotzdem gemacht? Gab es das auch?
Ja, natürlich. Ja. Also weil ich damals ja schon die emotionale Entscheidung getroffen hatte, ich möchte das hier machen. Ne? Deswegen war das andere nur noch so, muss halt getan werden, weil ich es finanzieren muss. Habe ich schon deutlich gemerkt. Aber das war nicht schlimm. Das war nicht schlimm.
Du hast einfach weitergemacht, auch wenn die mal nicht danach war.
Also was die Grafiksachen angeht, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, beim Ministerium habe ich noch nie was gemacht, wo ich gesagt habe, habe ich jetzt absolut überhaupt keinen Bock drauf. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Es gab mal, ja, das ist ganz witzig, es gab mal eine Anfrage, wo ich einen Artikel schreiben durfte. Mhm. Da habe ich mir schwer getan und das habe ich so immer wieder in meiner To-Do-Liste nach vorne geschoben und habe immer wieder gesagt, prokrastiniert. Ne? Das kenne ich von mir wirklich gar nicht innerhalb des Projektes. Und dann habe ich mich gefragt, okay, krass, was geht gerade ab? Warum prokrastiniere ich bei diesem einen Bericht?
Also für alle, die nicht wissen, was das Wort heißt, Aufschieberitis, etwas aufschieben, auf lange okay. Band schieben. Deswegen einfach nochmal.
Ich habe mich schlichtweg davor gedrückt, ja, Bericht zu schreiben und das kannte ich von mir nicht, was diesen Themenbereich angeht und habe dann auch da wieder mich hinterfragt, Gina, was geht denn gerade ab, warum machst du das? Ja? Und habe dann rausgefunden, ja krass, ich mache das, weil ich denke, dass die Erwartungshaltung beim Gegenüber so hoch ist, dass dieser Bericht so perfekt sein muss, so inhaltlich, fachlich, bla bla bla, was überhaupt nicht gestimmt hat. Ja? Wo ich auch da wieder der Punkt, ich habe mir den Druck selber rausgenommen, habe gesagt, hör zu, ich liefere jetzt das ab, was ich kann, ich liefere das ab, worin ich gut bin und ich liefere das ab, was ich authentisch für mich vertreten kann. Wenn das Gegenüber das nicht als gut empfindet, würde das mir schon sagen und würde es dann gegebenenfalls nicht in das Buch mit reinnehmen. Ist auch in Ordnung. Ne? Aber aufzuhören, zu überlegen, was andere von dir erwarten, vermeintlich erwarten, hat mir viel geholfen, ja.
Ja, wie sehr, wie du es auch beschrieben hast, wie sehr dich das eigentlich blockiert, ne? Also, als du am Anfang erzählt hast, wie dein Projekt auch gestartet ist, habe ich auch gedacht, deine Intention war ja nicht damit, Geld zu verdienen, irgendwas zu finden, was gut ankommt, damit du damit Geld verdienst, sondern deine Intention war, was zu verändern, was aus deinem Herzen ist, und dann kommt das Geldverdienen, also Geldverdienen ist dann on top, also das kommt dann halt. Genauso wie mit diesem Bericht schreiben, wenn wir aufhören, die Dinge für die anderen zu tun, sondern was möchtest du durch diesen Bericht mitgeben?
Ja, aber das, es hat mich echt tagelang, wochenlang belastet, weil ich selbst mich dabei beobachtet habe, wie ich es rausschiebe. Und das war dann so ein kleiner Klick, wo ich so, ey, easy. Und dann, zack, Tag später war es fertig. Ja?
Also, das, Wahnsinn. Dann läuft es auf einmal.
Ja, ja. Und das kann man auf so viele Situationen adaptieren. Das ist so wunderbar. Aufzuhören, es irgendwie jemandem recht zu machen. Und das können die Eltern sein, das können die Professoren sein, das können der Arbeitgeber sein. Wer auch immer.
Riesenschritt. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die man immer in solchen positiven Quotes liest, ne? Wenn es dann um Zitate heißt, hör auf, es den anderen recht zu machen. Und deswegen frage ich halt genau nach, wie macht man das denn? Ja, also wenn Leute gerade sich anfangen, mit der Thematik zu beschäftigen, da gehört ja auch Mut zu, eine richtige Portion Mut.
Ja.
Du Angst hast, dass andere dich nicht mehr mögen, aber wie mache ich das denn? Und zu sehen, ah, wenn ich anfange, mich auf mich zu konzentrieren, was ich will, plötzlich wird es leicht und dann fängt es auch an, anderen zu gefallen, und denen es nicht gefällt, für die ist es halt auch nichts. Deswegen fragen sie, wie.
Und genau das ist der Punkt. Ich bin gegen einige Wände gerannt am Anfang, wo es hieß irgendwie, so machst du jetzt Rad ab, ja, oder was machst du denn da? Oder auch aus eigenen Reihen in der Hochschule gab es kritische Stimmen, ja, dass das Projekt kein Potenzial hat. Ich habe für mich einfach gewusst, für mich ist es das und ich möchte es zumindest ausprobieren. Ich habe da auch, vielleicht habe ich auch genetisch einfach Glück, dass ich da eine gewisse Art von Dickkopf habe. diese Hartnäckigkeit schon mitbringe, und gerade wenn ich im Positiven von was begeistert bin, dann kann ich dieses Gerede auch, ne, ist okay.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie bist du mit den kritischen Stimmen umgegangen?
Also ich habe sie natürlich nicht ignoriert, weil dafür nehme ich es mir dann doch immer zu Herzen, aber ich habe sie wahrgenommen, aber ich habe sie für mich jetzt nicht so als belastend empfunden, dass ich gesagt habe, okay, das hindert mich jetzt an irgendwas. Natürlich ist es immer wieder gut, nach Feedback zu fragen und Stimmen einzuholen. Das, ich meine, man ist ja selbst jetzt nicht das Zentrum vom Universum, sondern man macht es ja letztendlich auch für andere. Aber da auch genau abzuwägen, ist das jetzt was, was mich runterziehen will? Ist das jetzt jemand, der mich irgendwie klein machen möchte? Ist das jetzt jemand, der vielleicht auch neidisch ist? Das war auch ein Thema zeitweise, wo ich dann erst so im Nachhinein gemerkt habe, ja krass, hat mir da jetzt jemand was nicht gegönnt oder kam da jemand nicht mit gewissen Themen klar? Ich meine, dass das Thema Glück und Wohlbefinden, gutes Leben, das triggert eben auch viel.
Total. Vor allen Dingen die Leute, die es nicht haben, ne?
Richtig. Und ja, also es war mir nie ganz egal, was andere sagen, aber ich habe es für mich einfach so eingeordnet, dass ich gesagt habe, entweder ich ziehe was Konstruktives raus oder ich gehe mit demjenigen wirklich direkt ins Gespräch und versuche rauszufinden, was dahinter steckt. Oder bei gewissen Sachen auch einfach herkommen. Hintenrum.
Genau, weil ich finde immer, Feedback sagt vor allen Dingen was über den aus, der es gibt. Und auch wenn ich mit Leuten vielleicht richtig viel, weil du kannst ja immer nur das in anderen sehen, was du bei dir selber sehen kannst. Und wie ist das gedacht? Ne? Also das sage ich auch immer. Ich betrachte Feedback immer wie so ein Geschenk. Das hat mir, glaube ich, mal so ein Trainer gesagt. Das ist ein Geschenk, was jemand überreicht. Du bist nicht gezwungen, dieses Geschenk anzunehmen. Du kannst es auch mal aufmachen, kannst reingucken, kannst auch wieder zumachen und sagen, ach nee, das ist jetzt hier gerade nicht für mich, weil es bringt mich in meiner Sache nicht nach vorne. Mhm. Und das finde ich gut, wie du dann mit dieser Thematik umgegangen bist, Feedback. Und eine Frage noch dazu, gab es denn auch mal einen krassen Rückschlag?
Definiere krasser Rückschlag.
Was du für dich sagst, boah, da bin ich echt an meine Grenzen gegangen, oder... Klar, dein Dickkopf hat dich sicherlich durch Sachen durchgetragen, wo du nur gesagt hast, ach ja gut, da ist die Tür zu, dann gehe ich halt ein bisschen weiter rechts und um die Tür rum. Ja. Aber irgendwas, was du selber als Rückschlag bezeichnest, wenn nicht, ist auch okay.
Ne, ich überlege gerade, was ich selbst darunter verstehe. Also ich war nie vor der Entscheidung, ich breche das jetzt ab oder ich das Projekt. Das hatte ich nie. Das würde ich jetzt, glaube ich, als Rückschlag oder als Tiefpunkt bezeichnen. Also toi, toi, toi. Ich hatte, wie gesagt, diese Leerlaufphasen waren am Anfang was, womit ich handeln lernen musste. Diese Leute im Netzwerk, die sich nicht als ganz echt, authentisch und ehrlich entpuppt haben, waren vielleicht auch kleine Tiefschläge. Zumindest so persönlich, wo ich gesagt habe, krass, also ich muss dann doch gucken, wer dann wirklich das echte Mindset hat, wer passt, wem ich vertrauen kann, wer für die Sache ist oder nur für das erfolgreiche Projekt oder die erfolgreiche Marke. Das war interessant zu sehen, aber es ist alles ein Lernprozess, ne? Also das kann ich zum Glück alles so in die Anfangsphase stecken. Das ist jetzt schon sehr lange nicht mehr passiert. Also wahrscheinlich habe ich dann doch meine Schlüsse draus gezogen.
Merkst du denn heute, dass dein Projekt heute auch Menschen anzieht, die sich an dich dranhängen wollen und eher nicht, der Sache nicht gut tun?
Nee, es ist viel besser geworden. Das war am Anfang heftiger. Vielleicht auch einfach, weil ich mittlerweile anders damit umgehe, weil ich nämlich jetzt wirklich auch so sage, ich mache jetzt das, womit ich mich echt und ehrlich fühle, und dementsprechend zieht man dann auch diese Leute an. Wenn man darauf achtet, was könnte anderen gefallen, verbiegt man sich, und dementsprechend ist das, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, sei authentisch und sei radikal ehrlich und offen. Und bist du natürlich auch verlässlich, keine Frage. Du bist ein offenes Buch in vielerlei Hinsicht. Aber ich fahre damit besser. Ich fahre damit seit jeher besser, indem ich so bin. Und diese Ranhänggeschichten hatte ich schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr.
Warst du denn schon immer so? Also warst du auch so ein mutiges Kind? Weil das Thema verletzlich sein, Authentizität, da steckt ja ganz viel Stärke drin und eben keine Schwäche in dem Punkt Verletzlichkeit. Aber war Gina mal anders? Oder warst du schon immer als Kind mutig, dickkopf durchgerannt? Oder gab es irgendwas, dass du dich dahin entwickelt hast, als Teil deines Lebensweges?
Ich war, glaube ich, schon immer mutig. Also ich habe schon immer mein Ding gemacht. Und mir war dieses macht man halt so schon immer relativ egal. Also ich hatte eine gute Rock'n'Roll-Jugend, ne, wo ich dann auch wild unterwegs war, sowohl äußerlich als auch musiktechnisch. Und
sag mal kurz, wo bist du aufgewachsen?
Hier in der Gegend von Mannheim.
In der Gegend von Mannheim, okay. Ja.
Aber auch da wieder das Glück gehabt, dass ich als Kind und als Jugendliche alle Freiheiten hatte. Ich durfte auch vom Elternhaus her, durfte ich machen, was ich wollte. Ich hatte habe sehr viel Urvertrauen mitgegeben bekommen, dass das alles gut und richtig ist, was ich mache, und dass Ehrlichkeit und Offenheit einfach der Schlüssel zu allem ist. Wenn man ehrlich und offen miteinander umgeht, dann kann fast nicht schief gehen. Von daher würde ich sagen, ich war schon immer Power und nicht so viel drauf geben, was andere beurteilen oder als richtig oder falsch empfinden. Habe aber durch diese Herangehensweise schon seit jeher erfahren, dass das gut ankommt. Ja, dass natürlich erstmal ein bisschen auf Gegenwehr oder auf neugierige Blicke stößt. Also gerade hier ein bisschen hier Punky unterwegs gewesen. Ne? Da gucken die Leute gerade auf
den Dorf. Mit bunten Haare oben und Piercing und Leder, oder wie stelle ich mir das vor? Die Glücksministerin in ihren jungen Jahren.
Roting. Piercing und so schon und schwarze Klamotten, ein bisschen grufti, und ich hatte auch abrasierte Haare. Ich war schon wild.
Und schön Patchouli-Duft noch oben drauf, oder was?
Wie dem auch sei. Also ich hab Respekt erhalten. Ich habe natürlich erstmal ein bisschen kritische Blicke und Neugierde und so, und dann aber auch hinterfragen, warum machst du das? Und ich habe das einfach gemacht, weil ich den Lifestyle cool fand und ich die Musik gut fand, und habe das dann auch erklärt. Und sobald ich offen war und gesagt habe, hör zu, so ist es, dann haben die Leute gesagt, ey, ist cool, mach dein Ding. Und das mache ich jetzt auf andere Art und Weise. Ne?
Und vom Grufti zum Glück ist auch schön.
Jetzt ist es raus. Ich war damals aber auch dahingehend eher so ein bisschen gegen den Strom, weil ich halt ein glücklicher Grufti war. Ne? Ich war halt
Du Lebezeit, sowas gibt es. Hast du damit nicht die Grenzen innerhalb der Grufti-Szene gesprengt? Du darfst nicht lächeln als Grufti, du musst immer schön weiß angemalt sein.
Und ich war halt diejenige, die da wie so ein Flummi auf der Tanzfläche war. Egal, altes Leben. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Also, war schon immer ein Fan davon, sein Ding zu machen und seine eigene Sache zu machen und dafür wirklich auch einzustehen und zu sagen, hör zu, es ist jetzt vielleicht nicht ganz normal, aber ich finde es cool und deswegen mache ich es.
Wenn Zuhörer dabei sind, die sagen, wow, krass, ich hatte jetzt aber nicht so eine tolle Kindheit, wo ich jetzt so unterstützt worden bin vom Elternhaus, ich bin vielleicht auch eher ein introvertierter Typ, ich bin eher auf Ablehnung gestoßen, was könntest du denn so jemandem mitgeben, der sagt, hey, ich habe das nicht personality-mäßig mitgegeben bekommen vom Umfeld? Was könnte derjenige denn tun, um sich ein bisschen davon auch frei zu machen? Weil damit sind ja Ängste auch verbunden, ne? Ablehnung. Was wäre denn so dein Tipp mit einem ganz anderen Hintergrund, dass jemand sagt, hey, mach einfach das oder denk einfach das, damit du dich davon frei machen kannst? Mhm.
Also ich bin der Meinung, dass man nicht unbedingt hier Rock'n'Roll und extrovertiert unterwegs sein muss, wenn man eine Idee verfolgen möchte oder irgendwie ein Herzensprojekt hat. Also das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, ob man introvertiert und extrovertiert ist. Mhm. Der Hauptsache, man hat Bock drauf und brennt dafür. Wenn man das jetzt nicht von Haus aus mit in den Genen oder in der unmittelbaren Umgebung hat, bin ich ein großer Freund davon, und das habe ich ja auch mir auf andere Ebene erarbeitet, ein Netzwerk zu schaffen an Leuten, die dich entweder inhaltlich, thematisch voranbringen können, die dir was beibringen können, wo du was lernen kannst, oder die dich einfach, emotional stützen, die einfach genau in solchen kritischen Phasen oder in so Zweifelphasen sagen, hey, es wird alles genial und ich helfe dir dabei.
Also ich, wo finde ich die, wenn ich die jetzt noch nicht um mich herum habe? Was würdest du sagen? Wo sollte sich so jemand aufhalten?
Es kommt ja darauf an, was derjenige machen will. Ich kann jetzt nicht sagen, geh dorthin oder geh hierhin. Aber sich letztendlich erstmal einzugestehen, ich habe Bock, mich mit Energiegebern, also es gibt ja die Leute, die einfach dich aussaugen und die ganze Zeit diese Zweifel auch nur noch nähren. Und es gibt die anderen Leute, wenn du aus dem Gespräch rausgehst, wo du gesagt hast, oh geil, ich bin mega, mega voll mit guten Ideen und mit guten Gefühlen. Und genau sich bewusst zu werden, wer diese Menschen sind. Und das können Menschen sein, die man kennt. Es können Menschen sein, die man noch nicht kennt, die man jetzt von irgendwelchen Formaten kennt, die man aber durchaus auch mal kontaktieren kann. Also ich habe das am Anfang auch gemacht. Ich habe wild drauf los Experten, Wissenschaftler, Redner, Motivationstrainer, habe ich alle kontaktiert und habe gesagt, hör zu, ich bin die Gina, ich habe das Projekt, ich habe die Mission, hast du mal Zeit und Bock mit mir zu reden, ein Interview zu führen? Ich habe fast keine Absagen gekriegt. Und damals natürlich auch mit der Angst im Hintergrund, was kann passieren? Es kann nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du kriegst keine Antwort oder du kriegst eine Absage.
Also das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Hatte Gina schon mal Angst? Wenn ja, wovor? Und wie hast du sie überwunden? Und da hast du ja gerade so eine...
Ich habe Angst vorm Fliegen, okay? Ich steige nicht gerne in Flugzeuge, aber das ist eine andere.
Aber so auf dein Projekt und auf dein Wer bin ich mit meinen Werten bezogen, spielt Angst in deinem Leben eine Rolle? Und wenn ja, wie gehst du mit der um? Weil Angst ist ja ein ganz normales Gefühl, wie alle anderen auch. Genau wie glücklich sein. Ne?
Ja. Angst nicht. Angst ist zu stark. Dieses Gefühl der Unsicherheit. Mhm. Ist besser geworden mittlerweile, weil ich mittlerweile halt auch sehe, dass das Projekt wirklich mehr Potenzial hat, als ich jemals dachte. Mhm. Aber dieses, wie sieht die Zukunft aus, das Gefühl, das kann ich jetzt nicht wirklich Angst nennen. Diese Ungewissheit, dieses Unsicherheit. Aber genau das ist auch gleich wieder so der Kitzel. Ne? Also das ist so ein zweischneidiges Messer, sagt man ja. Nee, Angst habe ich nicht. Ich vertraue mir, toi, 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 ich vertraue mir ziemlich, ziemlich gut. Hm. Ich vertraue dem Leben, glaube ich, ziemlich gut, dass ich sage, es wird sich immer irgendwie entwickeln. Keine Ahnung, ob ich bis zum Sterbebett die Glücksministerin bin. Aber ich weiß mittlerweile ganz gut, was ich kann, und ich weiß, wie ich das einsetzen kann und wie auch immer sich das entwickelt.
Mit dem Wort Ungewissheit beschreibst du das ganz gut, weil ich könnte mir denken, viele, die dir jetzt zuhören, denken, ja, die Gina, weißt du, die sagt, die hat das durchgezogen, die hat sowas nicht, Unsicherheit und Ängste, und deswegen frage ich da halt nach, um zu sagen, hey, ja, auch Gina hat vielleicht eine Ungewissheit, weiß nicht, wie es ausgeht, das Endresultat, wer weiß das schon, außer dass es tödlich endet für uns alle, das wissen wir. Egal, ob wir jetzt sagen, danach geht es noch in irgendeiner anderen Form weiter oder nicht, je nachdem, was wir glauben. Aber das sagen ja auch gerade, also wenn, ich weiß nicht, wenn Frauen mit dir reden, ne? Also ich kann nur sagen, bei mir, einige gucken mich dann so an und sagen, boah, was du geschaffen hast, wer hast du dich das getraut, und du stehst auf der Bühne und moderierst mit 1000 Leuten, und ich so, ja, ich bin auch nervös. Ja. Ich habe, also Angst ist für mich auch zu krass, weil Angst lähmt mich nicht, aber ich habe halt Respekt und denke mir, ja, aber ich tue es trotzdem. Also ich bin ungewiss, aber andere, trotzdem. Ne?
Eine andere Interpretation von Angst. Das ist eher so, Das hatte ich schon öfter. Also, dass ich mich selber von mir selbst so ein bisschen erschrecke, weißt du, was ich meine? irgendwie eine krasse Anfrage kriegt oder wenn ein krasses Event vor der Tür steht oder so. Ich sage prinzipiell immer zu, weil ich Bock auf neue Herausforderungen, auf den Nervenkitzel habe, auch wenn ich in dem Moment, wo ich sage, ja, natürlich mache ich das, auch überhaupt keine Ahnung habe, wie. und das sind dann immer wieder so die Momente, wo ich sage, wow, ich habe mich jetzt gerade mega selber erschrocken. So, oder, wow.
Und so, habe ich jetzt wirklich zugesagt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber dann im Moment, wo es stattfindet oder wo es vorbei ist, ist, ja, natürlich, es funktioniert. Es funktioniert vielleicht nicht so, wie du es dir vorher immer wieder ausgemalt hast, ne? Der alte Lebensweg. Aber sich selbst so in kleinen Schritten was beweisen, das ist auch, ja, das gehört dazu. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, so aus Komfortzone einfach, ja, bam, raus.
Genau das ist es nämlich. Wenn alle mal sagen, muss raus aus deiner Komfortzone, wie mache ich das denn? Für Dinge zu sagen, vor denen du Angst oder Respekt hast. Und wir haben am Anfang auch als Vorbereitung zu diesem Podcast darüber gesprochen, dieses make your move before you're ready. Also mach den Schritt, bevor du dich bereit fühlst, weil du wirst dich während des Prozesses dahin bereit fühlen. Also ganz viele Leute warten ja dann immer auf das Zeichen, das Perfekte hier, das Perfekte da, auf die Umstände, auf schönes Wetter.
Das ist so gut, ja, weil ich habe zum Beispiel in meinem Leben noch nie einen Businessplan geschrieben. Oh Gott. Aber das ist genauso für mich das Zeichen, haben am Anfang alle gesagt, hat der Steuerberater gesagt, hat der Startup-Berater gesagt, hat wer auch immer mich damals beraten hat, gesagt, du brauchst einen Businessplan. Habe ich mal so halbherzig angefangen, habe dann aber gemerkt, nee, bin ich nicht. Und habe dann einfach gemacht und habe einfach losgelegt und habe, ja, und dieses prototypische Herangehen, das habe ich bis heute nicht abgelegt. Und manche mögen drüber schmunzeln, aber ich habe halt viel mehr Spaß daran, eine Idee auf die Straße zu bringen und die währenddessen weiterzuentwickeln, gerade weil ja sowieso alles so dynamisch und schnelllebig ist. Keine Ahnung, was morgen ist. Ja. Mhm. Deswegen, ja, ausprobieren, machen, auf die Straße bringen, live gehen, auf die Bühne treten, alles Weitere wird sich ergeben. Und wenn es nicht perfekt ist, also better done than perfect ist so mein Motto. Ja? Also,
mega Motto, better done than perfect. Und ich habe eins mitgekriegt von einem anderen Mentor von mir, der hat gesagt, Version 1 is better than Version none.
Geil.
Geil, oder? Version 1 klingt auf Deutsch im Übrigen gut. Version 1 ist besser als Version keins. Reimt sich sogar da, und das muss ich mir so oft sagen, wenn ich denke, oh Gott, ist das jetzt hier mit dem Podcast perfekt? Gott, oh Gott, was ist heute los? Wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich hier gar nichts geschaffen.
Weil das ist es eben, weil die Leute, und da nehme ich mich jetzt auch nicht ausschließlich immer raus, die zerdenken halt so viel. Ich weiß dann teilweise auch gar nicht, warum. Auch da wahrscheinlich wieder Unsicherheit, dass es, wie es draußen ankommt, was erwarten die anderen, wie bewerten mich die anderen. Und kurioserweise, gerade hier Stichwort Podcast, ich habe irgendwann einfach so das Bauchgefühl gehabt, ich habe jetzt auch mal Bock, einen Podcast zu machen. Ich habe Bock, irgendwelche Gedanken, audiell.
Dass die Leute das hören können, so würde ich das formulieren.
Kommentieren. Und das hat, oh mein Gott, es war wirklich fast schon stümperhaft, aber einfach raus ins Mikrofon rein und losgelabert. Und dann peu à peu hat sich dann auch der Name entwickelt, hat sich das Format entwickelt, haben sich die Themen entwickelt. Und ich kriege das beste Feedback darauf, weil die Leute sagen, ey, du hast mir Mut gemacht, genauso an Sachen ranzugehen.
Ja, und jetzt nämlich an dieser Stelle, um den Loop für euch zu schließen, liebe Zuhörer, den Podcast findet ihr auf iTunes oder auch SoundCloud. Und da müsst ihr einfach nur eingeben, das kleine Glück, ich werde das nachher auch nochmal in die Shownotes packen. Sind denn diese alten, stümperhaften Folgen da auch noch mit anzuhören? Also man kann dir quasi auf deinem Entwicklungsprozess zuhören, ja?
Radikal ehrlich, sage ich dann. Und ich habe jetzt auch gerade das neue Mikrofon, ist jetzt gerade bestellt, ich technisch auch Schritt für Schritt. Ich wusste auch gar nicht, ob es ankommt, ob ich Spaß dran habe und so. Deswegen, warum soll ich da jetzt irgendwie mir 5 Jahre ein Konzept für einen Podcast schreiben, wenn ich dann merke, das ist übrigens auch so das Design Thinking, ne? Man muss ja erstmal schnell ins Testen, schnell ins Prototyping kommen, um zu merken, ob die Zielgruppe, ob ich es die Zielgruppe bin oder Menschen da draußen, ob die überhaupt Bock drauf haben. Ne?
Da kannst du in deinem Kopf dir noch so schöne Sachen ausgedacht haben, monatelang geplant haben, du musst ziemlich zügig ins Tun kommen, Feedback ändern und so weiter, diese Sachen gestalten einfach. Ne? Gibt es denn eine Sache, wenn du rückblickend sagst, dein Projekt gibt es ja jetzt seit 5 Jahren richtig als Selbstständigkeit, mit Studium noch einen Ticken länger davor. Gibt es was, wo du heute sagst, oh, das hätte ich aber gerne eher gewusst, auch über mich vielleicht? Oder ist alles gut gewesen?
Ja, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mir selbst eingestanden habe, was meine Arbeit wert ist. Mhm. Keine Ahnung, woher das kam. Bin ich noch so am rausfinden. Also, dass meine Arbeit wirklich was wert ist. Thema Pricing habe ich mir ganz, ganz lange sehr schwer getan. Habe mich ganz, ganz lange sehr runterhandeln lassen, was eben auch gerade in der Anfangszeit schwierig war, um das Ganze überhaupt zu finanzieren. Da musste ich reinwachsen. Das hätte ich gerne früher gewusst. Ich weiß nicht, ob das was mit Wissen zu tun hat. Das hat ja auch was mit Entwicklung zu tun und mit Selbstbewusstsein. Und
ja. Ja, wenn du aber als die 31-jährige Gina zurückfliegen kannst zu der 26-jährigen Gina, dann würdest du dir sagen,
steh zu dem, was du kannst und sei dir bewusst, dass das echt viel wert ist. Und viel wert jetzt gar nicht mal nur monetär, ja. Sondern sei stolz darauf, was du kannst. Und setz das so ein. Ja.
Verrückt. Ich sehe uns schon in 10 Jahren nochmal einen Podcast machen und hierhin zurückblicken, wenn dann die 41-Jährige die 31-Jährigen zurückfliegt und sagt,
aber das ist doch auch das Schöne, oder? Es wäre ja langweilig, wenn man alles von Anfang an wissen würde.
Auf jeden Fall. Ich habe die Tage, ich mache halt super viel mit Christian Gärtner und Tobias Beck zusammen und wir kennen es ja schon seit 15 Jahren und was wir auch alles für einen Blödsinn gemacht haben, um nach vorne zu kommen an Jobs, an Tätigkeiten, aber ich habe die Tage zum Christian gesagt, ich bin meinem früheren Ich so dankbar, dass es einfach durch all diese Sachen durchgegangen ist, damit wir heute auch gemeinsam da sein können. Guck mal, jetzt interviewe ich die Glücksministerin. Wie verrückt ist denn das? Das hätte mir auch... Erstens, dass es das gibt, finde ich schon mal mega. Ja, also Wahnsinn. Und zweitens, dass ich dich dann auch noch interviewe, das finde ich jetzt auch schon wieder komplett verrückt. So als Teil des Prozesses. Und deswegen danke ans frühere Ich, danke früheres Gina-Ich, das sich vom Bhutan hat inspirieren lassen, dass wir jetzt so eine coole Aktion haben. Und da möchte ich dann nämlich genau in die Gegenwart jetzt springen und mal ein paar Fragen noch zum Thema Glück und so weiter stellen. Du hast in der Anmoderation, habe ich das Wort Bruttonationalglück gesagt. Ja. Wie ist das denn für dich überhaupt messbar oder wie... Ja, es klingt ja jetzt sehr eulisch, als könnte ich da so eine Formel draufsetzen, aber was bedeutet das denn eigentlich für dich?
Also das Wort Bruttonationalglück oder Gross National Happiness, das kommt aus Bhutan ursprünglich und die machen das ja schon. Und das war eben damals so der Punkt, wo ich irgendwie auch erst realisiert habe, dass das bei uns hier in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt, dass hier noch so ein anderes Wertesystem ist.
Ja, und die messen noch in Bhutan tatsächlich Bruttonationalglück?
Ja, einen riesigen Fragebogen, ja. Also es gibt da verschiedene Säulen, verschiedene Themenbereiche und die gehen dann wirklich durch die Bevölkerung durch alle paar Jahre und befragen dann stundenlang die Leute über Gesundheit, über soziales Leben, über Bildung, über was auch immer sie da genau, Umweltbewusstsein und so. Und das messen sie, da fragt mich jetzt genau, wie das politisch funktioniert, aber kommt dann ein Indikator raus, der eben besagt, okay, gewisse Faktoren sind eben essentiell für ein gutes, glückliches, nachhaltiges Leben.
Und was sagst du, können wir uns in Deutschland davon abgucken?
Naja, lapidar gesagt, den Menschen mal wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht nur dieses höher, schneller, weiter, mehr und wohin rattern wir eigentlich die ganze Zeit? Wofür machen wir es denn? Es geht ja letztendlich darum, dass wir, und da schließe ich jetzt die Umwelt mit ein, alle Lebewesen, dass wir einigermaßen glimpflich durchs Leben kommen und dass man sich einfach diese Sinnfrage öfter mal wieder stellt. Ne? Wofür? Mhm. Punkt aus. Ne? Muss das sein? Und wenn ja, warum? Und wem nutzt es am Ende? Mehr nicht. Mhm. Und ja, dafür, das war so der Grundgedanke, dass man eine provozierende Metapher mal in den Raum stellt und mal guckt, wer drauf reagiert und ja, Ob es dann letztendlich das Bruttonationalglück so umsetzbar ist in Deutschland, ich wäre natürlich, fände es interessant, wie. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht den Posten besetzen wollen, weil ich lieber gerne an der Front mit den Menschen zusammenarbeite. Aber ja, ein Gedankengang ist es definitiv wert.
Ja, erzähl mal, was machst du denn da eigentlich, wenn dich jemand bucht beim Workshop, Vortrag oder so? Wie hilfst du, das Glück nach vorne zu bringen? Weil ich glaube, dich kann ja im Prinzip jeder buchen, ne? Ich habe eben, hast du gesagt, du wirst für eine private Geburtstagsfeier gebucht. Ich sehe dich schon auf glücklichen Hochzeiten eingeladen, aber auch
für... Oh Mann, ja, ich habe gerade meine erste Anfrage für eine freie Trauung. Ich so, also, Leute, was geht ab?
Mega! Ja, weil die langweilige Trauredner kennen und keine Glücklichen. Ja, was ist das denn für ein Start für eine Ehe? Da braucht man schon eine Glücksministerin. Wie cool ist das denn auf jeden Fall?
Aber das zeigt einfach wieder, weißt du, das hat keine Zielgruppe, das Thema. Also es fragen Konzerne an, es fragen echte Bundesministerien an. Ich habe mit Heiko Maas zusammengearbeitet. Es fragen Kindergärten an und es fragen Privatleute an. Ich habe aufgehört, das irgendwie in Zielgruppenschubladen zu stecken, weil, also das hier, Zielgruppe alle.
Um Mensch, Zielgruppe Mensch, würde ich sagen, oder?
Ja.
Das und was machst du dann mit denen, wenn die dich buchen?
Also wenn es eine neutrale Veranstaltung ist, also wenn es jetzt gerade nicht im privaten Bereich auf gewisse Themen und Fragestellungen ist, sondern wenn es generell das Thema in den Mittelpunkt stellt, dann mag ich es ganz gerne so auf kreative Weise erstmal den Rahmen zu eröffnen und den Leuten auch mal zu erlauben, manchmal das erste Mal in ihrem Leben sich die Frage zu stellen, was macht mich glücklich? Das ist Wahnsinn. Wenn du die Leute mal fragst, was macht dich glücklich, habe ich als mal schon in so Straßenaktionen gemacht, dann sind sie erschrocken und sagen, ja, habe ich mich noch nie gefragt. Und genau dieses Erlebnis hervorzukitzeln, von wegen, ja stimmt, warum funktioniere ich denn jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten in meinem Leben und mache irgendwie was, was mir vielleicht gar keinen Spaß macht und warum habe ich mich noch nie gefragt, wie ich mein Leben überhaupt gestalten möchte. Und dafür mache ich auf ganz unterschiedlichste Weise mit viel Achtsamkeit, mit viel Kreativtechniken, mache ich den Raum dafür auf, dass die Leute mit sich selbst mal wieder in Verbindung treten, also gerade auch mit vielen außergewöhnlichen Fragen, ne? Also von wegen, wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast und so der Klassiker, mit sich selbst in Verbindung kommen, aber vor allem auch, und das macht mir persönlich am meisten Spaß, ist, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, seien es jetzt mit fremden Menschen oder mit Menschen in der Firma oder mit Menschen beim Geburtstag oder wo auch immer, dass man wirklich wieder in die echte Verbindung reingeht, miteinander in Kontakt tritt, sich kennenlernt, sich auf einer anderen Ebene wahrnimmt. Ja, also war das ungefähr der Antwort?
War eine super Antwort und ich bin in Gedanken gerade auch immer noch bei diesem, was macht dich eigentlich wirklich glücklich? Weil wenn man ja so, okay, Ziele, wo will ich hinleben und das ist immer alles so technisch. Und oft können Menschen immer sagen, was sie nicht wollen in ihrem Leben. Ne? Schmerz, ich will nicht das und das, so will ich das nicht. Oder wenn sie einen Chef haben, der blöd ist, sagen sie, nee, so will ich das nicht. Aber dann hin zu der Frage, in die Gestaltung zu kommen, aber wie will ich es denn?
Richtig, ne, das Ganze umzukehren und aus dieser passiven Rolle. Natürlich, ich kann auch den Finger auf alle zeigen und sagen, das läuft scheiße und du bist doof und du erlaubst mir nicht und wir sind alle super in Ausreden und in Schuldzuweisungen und so, aber wie du sagst, umdrehen und sagen, okay, change it, leave it or love it, ja, also das ist einfach das Prinzip. Wenn mich etwas stört oder wenn der Schuh drückt oder wenn mich etwas nervt, was kann ich tun? Was kann ich hier und heute und jetzt tun, kann ich
dir? Wie leicht plötzlich das Leben wird. Ja, ja. Also wenn ich auch im Sinne von Entscheidungen zu treffen. Wenn du das einmal für dich definiert hast, was dich glücklich macht und dann kommen Angebote von außen und dann weißt du nicht, soll ich jetzt das nehmen oder das nehmen, musst du dir nur fragen, okay, was ist denn meine Mission? Oder wenn du die dann hast, was macht mich glücklich, kannst du einfach diesen Satz raussetzen, okay, würde mich das glücklich machen? Nee, okay, weg damit. Das meine ich mit, es macht's entspannter. Ja, ja. Oder auch in Beziehung. Wenn ich mit Frauen rede, die dann sagen, ja, mein Partner, die sagen dann immer, ja, der macht das so und so, der macht das. Es ist immer alles auf ihn fokussiert, aber auch umgekehrt. Männer kommen auch und sagen, die. Dann stelle ich immer erst die Gegenfrage und sage, ja, aber was willst denn du? Fang einfach mal bei dir an, unabhängig von der Person, mit der du arbeitest, in Beziehung bist und so weiter. Weil wenn du das für dich hast, und deswegen finde ich deine Frage so mega, was macht mich glücklich? Was will ich in der Beziehung, im Leben, für die ganzen verschiedenen Bereiche? Was will ich in Bezug auf meinen Körper? Was will ich in Bezug auf Familie, Werte? Und so die Frage für sich zu beantworten, ja, wer bin ich? Und dann den Halt darin zu finden, zu sagen, ah, das ist das Modell, an dem ich mich orientiere. Das bin ja ich. Das ist gar nichts Externes mehr. Und bei all den Veränderungen, die von außen kommen, darin die Ruhe zu finden und sagen, toll, ich habe das einmal beantwortet, auch wenn ich die Antworten nicht sofort immer kriege. Mich hat es am Anfang komplett gestresst, diese Frage, was macht mich denn glücklich? Ja, keine Ahnung. Und ich denke, so sind die Reaktionen bei dir ja auch. Aber erstmal anzufangen und zu sehen, okay, Schritt für Schritt wird das dann immer mehr und dann bist du das geübt. Und kennst du dieses Buch von der Japanerin Marie Kondo mit dem Aufräumen Magic Cleaning? Hast du das gelesen? Das funktioniert ja genau so, dass die sagt, du sollst nur noch Dinge haben. Also Aufräumen ist ja nicht, dass ich alles plötzlich toll sortiert habe, sondern da alles weg, was dich nicht glücklich macht. Du nimmst ja in diesem Buch jedes Teil in die Hand und stellst dir nur die eine Frage, macht es mich glücklich oder nicht? Ne? Und was mich glücklich macht, weg damit. Und dann bist du nur noch mit Dingen umgeben in der Wohnung, das finde ich mega. Du kannst auf alles gucken und sagen, ich habe mich für dich aktiv entschieden, weil du machst mich glücklich. Also das finde ich, ich habe diesen Prozess durchgemacht, das finde ich mega.
Aber das kann man ja auch in menschlichen Beziehungen durchmachen, ne? Das kann man ja auch in Lebenssituationen durchmachen. Natürlich, das kann auch, muss ich sagen, ja, ich sage immer, Glück hat Nebenwirkungen, weil das kann auch verdammt wehtun. Ne? Also hat sich auch in meinem Prozess, gerade weil diese Frage immer zentraler im Mittelpunkt stand, haben sich auch viele Freundschaften zum Beispiel aufgelöst, ja, weil entweder ich mich aktiv entschlossen habe, okay, das ist jetzt hier so ein Energievampir, geht nicht mehr. Oder weil einfach die Werte und der Fokus auseinandergegangen ist. Ne? Also es kann auch wehtun, dieses Aussortieren, aber unterm Strich ist es erleichternd. Und es ist für mich der erste essentielle Step, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt erstmal mit mir selbst im Reinen, im Klaren und ich kann mich selbst und meine Werte und meine Vorstellungen vom Leben, vom Arbeiten, vom Lieben, von was auch immer, kann ich vertreten und alles andere wird daraufhin sich entwickeln oder sich daraufhin verändern oder auseinandergehen oder ganz neu kommen, weil man eben dann auch die Leute und die Werte anzieht, wenn man diese vertritt.
Also Glück und Schmerz gehören für dich da auch zusammen, Teil des Prozesses.
Ja, Schmerz, also Loslassen und Veränderung ist allgegenwärtig in jeglicher Hinsicht. Sei das jetzt Tod, sei das Freundschaft, sei das Jobwechsel, sei das Umzug, immer. Glück ist Veränderung, ja, und wie man damit umgeht.
Weil als ich das gelesen habe, Glücksministerin, da war halt auch meine, ich will mal ein bisschen so auf die Gegenreaktion zum Thema auch kommen. Wahrscheinlich kommen auch Leute zu dir, würde mich mal interessieren, was die dann so sagen. Ob die sagen, ja, du hast ja leicht redende, glücklich, du bist ja auch ein Honigkuchenpferd, aber das Leben ist halt nicht immer so, sondern mit ein bisschen Konfetti habe ich auch keine Probleme gelöst, ne? Wie du halt damit umgehst, weil ich habe, oder was du dann so hörst gerne und wie du damit umgehst, weil als ich es gelesen habe, ich sage immer im Training, es gibt so viele Glücksratgeber und ich finde halt, Glück ist überbewertet. Glück ist nur eine von vielen Emotionen und nicht eine ist besser oder schlechter. Und deswegen die Frage an dich, was sind denn so Gegenreaktionen auf das Thema Glück und wie gehst du damit um?
Es gibt momentan oder in letzter Zeit ganz, ganz wenig negatives Feedback. Das ist mir neulich auch aufgefallen. Also das hat extrem abgenommen. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Aber so die grundsätzlichen Vorwürfe oder ja, das Image, was Glück halt hat, ist diese zwanghafte Selbstoptimierung, dieses zwanghafte, wir müssen jetzt alle mega happy und gut drauf sein und alles ist wunderbar und keiner hat mehr Probleme. Und das, gerade wenn ich in Vorträgen oder so bin, dann zaubere ich hier aus meinem Koffer diese rosa-rote Brille auf. Ich habe so eine echte rosa Brille, die ich dann aufsetze und sage, ja, darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht darum, irgendwas zu ignorieren oder irgendwas schön zu reden oder die ganze Zeit hier Honigkuchenpferd, genau das zu sein, sondern es geht darum, wahrzunehmen, anzuerkennen und gut damit umzugehen. Also Stichwort Resilienz auch. Ne? Wie gehe ich mit Tieflingen um? Wie gehe ich mit zwischenmenschlichen Konflikten um? Letztendlich geht es erstmal darum, ja, sie wahrzunehmen und anzusprechen und dann eben kreativ Lösungen dafür zu finden. Und dann tausche ich diese rosa Brille gegen eine Lupe aus und sage nämlich hier, wir müssen genauer hinsehen. Wir müssen uns selber kennenlernen. Wir müssen aufhören, andere zu bewerten. Wir müssen aufhören, irgendwas in Schubladen stecken zu wollen, sondern wir müssen hinter die Fassade gucken und ja, die schönen Dinge wahrnehmen auch erstmal. Ne?
Super schön mit der Brille und der Lupe. Und ich habe gesehen, du hast ja auch so ein Erste-Hilfe-Glückskit. Ja. Also wer sich jetzt mehr für das Thema Ministerium für Glück, für die Aktivitäten und so weiter interessiert, wo kann derjenige nachgucken? Also ich meine, ich packe die ganzen Links. Ein schöner Werbejingle. Wie heißt es? Halt mal rein. Das ist die Erste Hilfe.
Glücksset.
Erste Hilfe, Glücksset. Werde aktiv und verglückliche deinen Tag. Was haben wir denn da drin?
Ja, das ist nämlich der Witz an der Sache und das ist so die, die Idee hinter der Initiative eben auch. Natürlich ist in meinem Glückskit was drin, aber generell, wenn die Leute sich das bestellen, kommt das leer an. Also das ist der Kasten. Und ich möchte eben dazu anregen, dass man sich selber ein paar Gedanken macht, wie man sich das für sich persönlich selber befüllt oder wenn man es verschenkt, wie man jemandem anderen eine Freude bereiten kann. Mhm. Und das Ganze ist als Straßenaktion gestartet, wo ich das über Nacht einfach mal an die Laterne gehängt habe und natürlich war dann Seifenblasen drin oder hier meine Glückskärtchen und Konfetti, sowas war drin. Aber gleichzeitig mit dem Aufruf, nimm dir was raus, aber tu auch bitte wieder was rein, damit sich der Nächste freut. Mhm. Deswegen, ich geb nicht vor, was richtig und was falsch ist, sondern ich biete den Rahmen dafür, dass man selber aktiv wird.
Toll, toll, dass es nicht so das Glück an sich gibt, sondern es gibt meinen Weg zum Glück bei dir. Das finde ich richtig, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich möchte dir ja auch gerne zu deinem Glück verhelfen, Gina. Und es geht um die Erweiterung des Teams bei dir.
Ja.
Guter und wenn jetzt hier der ein oder andere zugehört hat und sagt, wow, ich möchte auch gerne das Brutto-National-Glück erhöhen, mir gefällt die Aktion, für die Gina steht, Gina ist dabei, nämlich ihr Team jetzt aufzubauen, dann kannst du jetzt einen kleinen Aufruf machen. Wie kann man sich denn bei dir bewerben? Was hättest du gerne? Hau mal raus.
Es ist wunderbar, Yvonne, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich auch so ein Learning, was ich im Laufe meines Weges mitgenommen habe, dass ich irgendwann an einem Punkt stand, wo ich gesagt habe, meine Güte, vielleicht sollte ich mir langsam mal eingestehen, dass ich das nicht mehr alles alleine wuppen kann. Ne? Und ich möchte jetzt, und das sage ich jetzt, glaube ich, das erste Mal offiziell, ich möchte gerne ein Team aufbauen.
Also, was muss ich tun, um mich bei dir zu bewerben, wenn ich Teil deines Teams sein will?
Es wäre schön, wenn die Zuschauer da draußen, die gerne mitmachen wollen, die mich gerne unterstützen wollen, wenn die mir ein kurzes, knackiges Video schicken, wo sie erklären, was so deren Mindset ist, was deren Vision ist, warum sie super in dieses Ministerium passen würden und welche Konstellationen es dann gibt oder welche Aufteilung innerhalb des Teams. Ja, wer macht was? Ist das jetzt Backoffice oder ist das Rampensau oder was auch immer? Das wird sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Letztendlich suche ich erstmal Leute, die gleich spinnert denken. Ne?
Sehr gut. Also kurzes Video, maximal eine Minute, würde ich sagen.
Ja, gerne, bitte.
Und dann an die E-Mail-Adresse Gina @
ministerium-für-glück.de.
Sehr gut. Schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Also da kannst du einige Bewerbungen dann empfangen, damit das Glück weiter geteilt wird. Denn ich habe ja mal gehört, das Einzige, was mehr wert, wenn man es teilt, ist das Glück.
Ja.
Sehr schön.
Immer anfängt, gell?
Und du hast noch ein Angebot. Du hast ja dieses Buch geschrieben, das kleine Glück möchte abgeholt werden. Und für die Podcast-Zuhörer hast du noch ein Angebot im Gepäck.
Ja.
Wie sieht das denn aus?
Darf ich dir das kurz erklären? Und zwar möchte ich für alle Zuhörer gerne das Buch zu einem vergünstigten Preis anbieten. Und zwar kriegt ihr 10% Erlass, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt mit dem Stichwort
Podcast Yourself, schreibe ich auch nochmal alles in die Shownotes rein und auch an die Gina@, ne?
Genau, einfach kurz in den Betreff rein, dann weiß ich Bescheid und dann kriegt ihr das Buch 10% günstiger und dürft euch an 222 Kurzgeschichten zum kleinen Glück erfreuen.
Ach, herrlich. Da hast du direkt schon wieder eine Geschenkidee für zwischendurch mitgegeben, um anderen Menschen ein kleines Glück zu bereiten. Sehr schön. Danke für das Angebot an der Stelle und ich habe da noch 3 Sätze am Ende, die ich dich gerne fragen möchte. Und das funktioniert das Motto, beende die Sätze. Und die kennst du natürlich noch nicht. Okay, das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
Aus dem Flugzeug zu springen.
Okay, peinlich ist mir?
Gar nichts. Ja, doch, wenn ich singen muss. Das macht mich glücklich.
Jetzt würde ich gerne dich singen hören, kurz. Nope, nope, nope. Und ich bewundere an anderen.
Sind wir wieder beim Thema, wenn sie echt und authentisch sind. Das ist das, was ich am meisten an anderen bewundere, wertschätze und sexy finde.
Sexy.
Alles, was dazu gehört, ja.
Schön. Wow, danke Gina für die letzte, keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesprochen haben, für die Zeit mit dir im Podcast, einen Einblick gegeben hast in dein Projekt, aber auch wie du das gefunden hast, wofür dein Herz schlägt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet und sag an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis demnächst. Danke, Gina!
Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Yvonne.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teil die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, der oder sie könnte davon profitieren. Und wenn du mehr zum Thema Emotional Leadership wissen möchtest, folge einfach den Links in den Shownotes. Ein Einstieg in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.